Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich bekam kurzfristig diese Predigt und dachte ich mir, was machst du denn damit jetzt? Worüber willst du denn predigen? Und dann habe ich Patricia gefragt. Sag mal, Patricia, weil die kam mit, ich habe ein neues Lied, das habt ihr ja vorhin gesungen. Ich habe ein neues Lied und können wir das machen? Und ja, und dann meinte Patricia, mach doch mal was zum Thema Auferstehung und Alltag. Also Auferstehung, das ist in der Geschichte ein Einschnitt. Das ist, wenn du mich fragst, warum glaubst du ans Christentum? Was macht das Christentum so ganz besonders, so ganz anders als alle anderen Religionen? Da muss man einfach sagen, naja, wir haben einfach mal in die Geschichte einen Riss gezogen. Bis dahin und von da an wieder weg. Bis dahin regiert der Tod und danach regiert die Auferstehung. Und da ist einer gekommen, der hat den Tod besiegt. Das gab es noch nie. Es gab Leute, die haben in kürzester Zeit die halbe Welt erobert. Das haben ein paar Leute geschafft. Aber zu kommen und zu sagen, ich besiege den Tod und ich nehme den Menschen die Angst vor dem Tod, das hat nur einer geschafft. Und deswegen reden wir auch von vor Christus und nach Christus. Und der Punkt ist, Auferstehung ist dieser Moment in der Weltgeschichte, an dem deutlich wird, wer die Nummer eins ist. Wer einfach diesen Anspruch, ich bin Gott, ich bin der, an dem du dein Leben ausrichten sollst, für den du leben sollst. Es wird an diesem einen historischen Ereignis festgemacht. Natürlich ist Jesus der, der Wunder getan hat. Natürlich ist Jesus der, der Dinge gesagt hat, wo du sagst, wow, da ist ja vor ihm noch keiner drauf gekommen. Stimmt. Aber der eigentliche große Unterschied, das, was meinen Glauben immer wieder erdet, das ist die Auferstehung. So, und jetzt besteht das Problem darin, wir können als Christen an die Auferstehung glauben, wir können es als historischen Fakt irgendwie abgespeichert haben und trotzdem fühlt sich der Montagmorgen dann doch nicht nach Auferstehung an. Versteht ihr? Das ist so ein bisschen das Problem. Probleme wirken dann trotz Auferstehung noch genauso schwer, Sünde scheint immer noch genauso stark zu sein, die Angst vor dem Versagen, vor der Zukunft, vielleicht sogar auch vor dem Tod ist immer noch irgendwie da. Und jetzt kommt das Neue Testament und wir lesen das Neue Testament und wir merken, wir müssen im Blick auf die Auferstehung aufpassen, dass es nicht nur ein Moment in der Vergangenheit ist. Irgendwas, was früher mal passiert ist und jetzt mein Leben prägt, sondern Auferstehung muss in den Alltag reingezogen werden. Also Auferstehung, das ist etwas, was mir heute neues Leben gibt. Also nicht nur in der Vergangenheit. Heute spielt das eine Rolle. Ich möchte heute neues Leben leben. Ich habe heute eine lebendige Hoffnung. Heute ist diese Kraft, die Jesus aus den Toten rausgeholt hat, in mir wirksam. Heute habe ich Frieden mit Gott. Heute weiß ich, dass Jesus immer da ist. Und heute weiß ich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und ich dachte mal, das möchte ich mit euch noch mal von der Bibel her anschauen. Ich möchte euch zeigen, dass die Auferstehung, obwohl als das eine historische Ereignis, der Beleg dafür, dass das Christentum eine ganz außergewöhnliche andere und die einzige Religion ist, die dir ewiges Leben anbieten kann, dass trotzdem Auferstehung heute in deinem Leben eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich habe euch 7 Bibelverse mitgebracht und mit jedem Bibelvers ein Thema und wir fangen mit dem ersten einfach an. Da heißt es in Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und die Überschrift lautet, ich lebe schon jetzt das neue Leben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Jesus hat nach seiner Auferstehung eine neue Qualität von Leben gelebt, nämlich ewiges Leben. Und an dieser Qualität habe ich mit der Bekehrung und dann mit meiner Taufe Anteil. Taufe ist der erste Schritt auf dem Weg mit Gott, auf dem Weg des Glaubens. Taufe ist ein Zeichen dafür, dass mein alter Mensch weg ist, tot ist, mitgestorben ist. Und dass ich jetzt ein neues Leben, nämlich das Leben leben will, was Jesus hat. Deswegen heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Ich lebe noch, das ist ein symbolisches Begrabenwerden, das ist euch hoffentlich klar. Ja, wir holen die, wenn wir die ins Wasser tunken, ja wieder rauf. Wir warten ja nicht, bis die nicht mehr zucken, sondern die dürfen weiterleben. Und trotzdem, symbolisch sind wir mit begraben worden, damit, und das ist jetzt das Ziel, wie Christus, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ist die Idee. Da ist ein neues Leben, da ist ewiges Leben. Und das ist nichts, was man irgendwann mal bekommt, hoffentlich, weil man im jüngsten Gericht durchgewunken wird. Nein, du hast ewiges Leben heute. Wir wissen heute, dass wir ewiges Leben haben. Wir haben gestern einen Büchertisch gemacht und da dachte ich mir, es gibt diese typischen Büchertischfragen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da steht jemand vor dem Büchertisch, möchtest du wissen, wo der steht. Also fragt man ihn was? Sag mal, wenn du heute stirbst, wo bist du denn morgen? Das ist eine gute Frage, ja? Also wenn du heute stirbst, jetzt, ja, fällst du jetzt um, Herzschlag, ja, Hirnaneurysma, irgendwas, ja, zack, um. Wo bist du denn dann? Und wenn der sagt, ich bin im Himmel, dann darfst du fragen, warum? Und mit zwei Fragen weißt du, was der ungefähr so ein bisschen denkt, weil der Tod ist der große Gleichmacher. Und die richtige Antwort lautet, ich bin bei Gott. Warum? Weil ich ewiges Leben habe, nicht bekomme, habe. Ich habe ewiges Leben. Der Apostel Johannes sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, nicht bekommt. Habt. Das ist heute schon da. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus auferweckt worden und sein neues Auferstehungsleben pulsiert durch meine Adern. Ich bin neu. Erster Punkt. Ich lebe schon jetzt das neue Leben. Das Leben, was durch die Auferstehung möglich geworden ist. Zweiter Punkt. Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn du sagst, ich gehöre Gott, ich habe mich bekehrt, mein Leben gehört Jesus, ich bin mit Jesus gestorben, ich bin wirklich auferweckt worden, also ich habe neues Leben geschenkt bekommen. Da hat der Heilige Geist in mir eine Veränderung bewirkt. Ich bin nicht nur ein Namenschrist, ich bin ein wiedergeborener Christ mit ewigem Leben. Wenn das so ist, an der Stelle verändert sich der Fokus in meinem Leben. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn du neues, ewiges Leben hast, naja, dann denk über die Dinge nach, die relevant sind. Und das ist nicht mehr das, was hier auf der Erde ist. Ja, willst du damit sagen, dass der Iran-Krieg dich nicht interessiert? Genau das möchte ich sagen. Ich kann ihn eh nicht ändern übrigens. Ja? Genauso wenig wie den Ukraine-Krieg. Wie all den Unsinn, der gerade passiert. Ich muss mich nicht mal drüber aufregen. Ich kann dafür beten und ansonsten kann ich mich mit den Dingen beschäftigen, die wirklich relevant sind. Und das sind die Dinge, die droben sind im Himmel. An anderer Stelle wird Paulus sagen, wir sind bereits durch Jesus nicht nur mit auferweckt worden, sondern wir sind Mitsitzende in der Himmelswelt. Das ist völlig absurd. Jesus ist im Himmel und wir sind jetzt schon, obwohl wir hier auf der Erde noch unseren Job zu erledigen haben, irgendwie Himmelsbürger. Das ist unsere Identität. Und deswegen, weil wir Himmelsbürger sind, deswegen darf ich mich um die Dinge kümmern. Ja, dieses sind auf das, sinnen heißt nachdenken über etwas, sind auf das, was droben ist. Denk über die Dinge nach, die im Himmel relevant sind. Was brauchen die Menschen wirklich? Wir hatten das vor kurzem in der Predigt, ihr erinnert euch, ja, dahinter schauen. Ja, wir wollen Weltfrieden. Ja und? Hast du Weltfrieden und kommst in die Hölle? Super, tolle Idee. Genau fürs Richtige gekämpft. Yeah. Ja, also wir müssen dahinter blicken. Und wir bekommen einen Fokus, Auferstehung, wir sind mit Auferweckte und deswegen gehören wir zum Himmel, deswegen sind wir Himmelsbürger und deswegen denken wir über den Himmel nach. Du musst dir nicht so viel Gedanken über deinen nächsten Karriereschritt machen. Du musst dir auch gar nicht so viel Sorgen machen. Jesus sagt, jeder Tag hat an seinen Sorgen genug. Ja komm, übergib das Gott. Kümmere dich drum, dass du in deinem Umfeld die Berufung lebst, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Darüber kannst du dir Gedanken machen. Wenn du mal nicht schlafen kannst, dann denkst du darüber nach, wie kann ich ein besserer Evangelist werden? Was habe ich für Begabung? Wie kann ich mich mehr in der Gemeinde einbringen? Von mir aus auch, was auch immer du willst, solange du sagst, die Ausrichtung ist Jesus, die Ausrichtung ist das Reich Gottes. Sinnt auf das, es ist genial. Auferstehung heißt, ich bekomme einen Fokus in meinem Leben. Es ist irre, worüber sich Leute Gedanken machen, wie kriege ich einen Sinn in meinem Leben? Ja, ganz einfach, du bist Himmelsbürger, denk über den Himmel nach. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wie du das machen kannst, wir werden nächsten Sonntag werden wir euch was vorstellen. Ja? 16 Straßeneinsätze in 2026 und du bist herzlich eingeladen, bei jedem Einzelnen dabei zu sein. Nächster Punkt. 1. Petrus 1, Vers 3. So, jetzt hatten wir, ich habe schon neues Leben, wir haben einen Fokus. Dritter Punkt, ich habe Hoffnung. Hoffnung, weil Jesus lebt. Und der 1. Petrusbrief ist ein Brief an Leute in Verfolgung. Denen geht es richtig dreckig. Und er beginnt hier am Anfang mit 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Du bist wiedergeboren, du hast neues Leben und zwar zu einer lebendigen Hoffnung. Also es ist keine Hoffnung, die irgendwie tot ist und wenn du dann in der Ewigkeit ankommst, stellst du fest, die gab es gar nicht, sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Warum ist die lebendig? Weil im Zentrum dieser Hoffnung eine Person steht, die auferweckt worden ist. Es ist eine Person, auf die wir hoffen. Und diese Person gibt uns Hoffnung, und zwar mitten im Leid. Ich finde das so großartig. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir wissen, dass es weitergeht, dass das Beste noch kommt, dass dieses Leben Sinn macht, obwohl wir diesen Sinn nicht immer und meistens sogar nicht erkennen können. Dass ich in diesem Leben alles in Gottes Hände legen darf. Dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Woher weiß ich das denn? Naja, da ist einer auferweckt worden. Da hat einer den Tod durchbrochen. Quasi wie so die Schallmauer. So die, ja, er ist durchgegangen und wartet auf mich. Das ist eine lebendige Hoffnung. Und weil er auf der anderen Seite auf mich wartet, deswegen muss ich mir keinen Kopf machen. Deswegen darf ich sagen, okay, da ist einer, der hat alles im Griff. Wer den Tod im Griff hat, hat alles im Griff, auch mein Leben. Und deswegen habe ich Hoffnung. Ich habe eine irre Hoffnung. Das ist das, was Auferstehung macht. Schenkt mir Hoffnung. Also Auferstehung schenkt neues Leben, einen Fokus, unendliche Hoffnung. Und dann, der nächste Punkt, Auferstehung. In mir wirkt Auferstehungskraft. Ich muss immer sagen, das ist so der Hammervers. Das ist aus dem Epheserbrief, Epheser 1, Vers 18. Da heißt es, er erleuchte die Augen eures Herzens. Das ist ein Gebet. Ich bitte darum, dass du, das Herz ist das Denken, und wenn die Augen des Herzens erleuchtet werden, dann ist das ein Bild dafür, dass ich etwas ganz tief drin verstehe. Wir kennen das, wenn in der Schule hatten wir das. Also ich hatte das ganz oft in Mathe. Ich habe eine Aufgabe, die habe ich nicht verstanden. Dann hat es mir jemand vorgerechnet und dann wurden die Augen meines Herzens erleuchtet. Ja, dann dachte ich, so geht das. Und im geistlichen Leben ist das ganz ähnlich. Wir brauchen manchmal so, so geht das. Solche Momente. Und einen solchen Moment brauchen wir im Blick auf die Kraft, die in den Gläubigen wirkt. Da heißt es, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Und dann kommen verschiedene Sachen. Erstens, was die Hoffnung seiner Berufung. Zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und jetzt drittens, und um das geht's mir. Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Also wir brauchen erleuchtete Augen, um zu verstehen, welche Kraft durch den Geist Gottes, der ein Geist der Kraft ist, in unser Leben hineingekommen ist. Und damit wir verstehen, wie viel Power dahinter steht, das ist jetzt quasi die Spannung, ja? Wie viel Volt Kraft steckt da denn dahinter? Da sagt er, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Du möchtest wissen, wie viel Kraft in dir am Wirken ist. Und die Antwort lautet, dass an dieser Stelle, es ist die Kraft der Auferstehung. Es ist die Kraft, die Gott aufgewandt hat, um Jesus am dritten Tag, da kommt dieses, ja, im Sinne von werde lebendig, ja, und plötzlich ist da ein Toter, der wieder lebendig wird. Und diese Kraft, diese Power wirkt in dir. Und das ist eine unglaubliche Wahrheit, weil das heißt, wir müssen nie verzweifeln. Gottes Kraft wirkt in mir. Achtung, sie ist kein Automatismus. Okay? Es braucht oft viel Gebet. Wir müssen unsere Sorgen abgeben. Brauchen vielleicht Ratgeber, eine Gemeinschaft von Gläubigen, die uns beisteht. Das ist ein Gesamtpaket. Aber wenn du denkst, es würde Gott an Kraft fehlen, dich in deinem Leben zu begleiten und dich dahin zu bringen, wo er dich mit deiner Berufung haben will, vergiss es. Ja, aber ich fühle mich manchmal so schwach. Na, deswegen brauchst du ja erleuchtete Augen. Ja? Wenn du ständig wie so ein Superman mit Cape durch die Gegend fliegen würdest, dann bräuchtest du keine erleuchteten Augen. Das ist ja das Wunder, dass Gott durch die Schwachheit derer, die ihm dienen, seine Macht offenbart. Das ist, wenn Paulus diesen Dorn im Fleisch hat und sagt, oh, ich würde gern gesund werden. Und dann kommt Gott und der betet einmal, betet zweimal, betet dreimal. Dann hört er auf zu beten, weil Gott ihm sagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist das Irre bei Gott. Gott muss keine Superfrauen und Supermänner schaffen. Gott kann dich benutzen und gibt dir in dem Moment, wo es drauf ankommt, die Kraft, die du brauchst. Und wirkt Stück für Stück, dass du einzelne Schritte in der Heiligung gehst, Sünde aus deinem Leben rausschmeißt, anders wirst, den Weg gehst, den Gott für dich hat. Ich kann dir das von hier vorne nur so sagen. Wenn du aufhörst, auf dich zu schauen und glaubst, dass Gott in dir wirkt, dann ist für Gott nichts unmöglich. Dann wird Gott dich den Weg führen, den er dich führen möchte. Ob das der ist, den du willst, ist ein anderes, steht auf einem anderen Blatt. Okay? Ja? Also nicht jeder mag als Märtyrer irgendwo den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Ist klar. Ja, da gibt es ein paar Dinge. Aber er wird dich an den Punkt bringen, wo du weißt, hier gehöre ich hin. Das ist in der großen Geschichte ist das mein Platz. Und den fülle ich aus. Und zwar vollständig. Mit der Kraft, die Gott mir gibt. Und das ist großartig, weil mehr können wir uns überhaupt nicht wünschen. Und wir können das tun. Wir dürfen, wie heißt es hier, wir dürfen diese Auferstehungskraft erleben aus einer Gemeinschaft heraus. Nächster Vers. Da heißt es, ich bin in Gottes Augen gerecht und ich habe Frieden mit Gott. Da heißt es in Römer 4, Vers 25 und dann Römer 5, Vers 1, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was für eine Aussage in unsicheren Zeiten. Ich habe mir einen kleinen Chatbot geschrieben für evangelistische Ansprachen bei Straßeneinsätzen. Also ich muss dem nur ein Thema vorgeben und dann macht er mir eine 5-Minuten-Andacht, die ich quasi als Straßenpredigt verwenden kann. Ich bin so ein bisschen freaky, deswegen jetzt nicht überrascht sein. Ich schreibe für alles Mögliche mal einen Chatbot. Und wenn man diesen Chatbot dann verwendet, dann wird man feststellen, der kann sich die Themen ja relativ frei aussuchen, aber der kommt ganz, ganz oft auf das Thema Frieden. Das muss ich ihm jetzt aberziehen, das ist mir gestern aufgefallen, das macht er mir ein bisschen zu oft. Aber ich verstehe natürlich, warum er das tut. Er ist ja mit der Bibel gefüttert. Und in der Bibel ist das ein ganz großes Thema, dass der Mensch keinen Frieden mit Gott hat, dass er ein Rebell ist, dass er auf der falschen Seite der Geschichte steht. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich weiß, was du getan hast. Ich kenne deine Schuld und deine Sünde, aber ich bin bereit, um deiner Rechtfertigung willen zu sterben und wieder aufzuerstehen. Ich bin bereit, deine Schuld zu tilgen. Dafür steht Auferstehung. Und ich bin bereit, dir ein Friedensangebot zu machen. Ich bin bereit, dir entgegenzugehen und zu sagen, ich weiß, was du getan hast. Du brauchst dich nicht vor mir verstecken. Du musst aber kapieren, dass so wie du jetzt bist, du nicht zu mir kommen kannst. Wir haben miteinander keine Beziehung. Da fehlt was. Da ist kein Friede. Du bist ein Rebell. Aber ich biete dir Frieden an. Ich bin gestorben und auferstanden für dich. Rechtfertigung, dieses Ich spreche dich frei, das ist Rechtfertigung. Ich biete dir den Freispruch an. Ich biete dir den Frieden an. Möchtest du das? Und das ist Produkt der Auferstehung. Das ist Hammer. Wir leben als Gerechtfertigte. Meine Schuld ist vergeben. Ich habe Frieden mit Gott. Und mehr noch. Ich habe noch zwei Punkte, dann seid ihr durch. Der nächste ist genauso Hammer. Der nächste lautet, Jesus ist bei mir jeden Tag. Das möchte man ja gar nicht glauben, oder? Also, da heißt es hier in Matthäus 28 am Ende, das ist Auferstehung, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden. Das ist das, was der Engel sagt. Da kommen die Frauen und fragen, wo ist er denn? Er ist weg. Ja, kein Problem. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Auch das großartig, dass Jesus jemand ist, der nicht nur sagt, ich werde umgebracht werden. Das ist vielen Leuten passiert. Da musste ich nur mit den... Wenn du umgebracht werden willst, flieg nach Iran, also das geht gerade nicht, aber versuch in Teheran eine evangelistische Straßenpredigt zu machen und ich prophezeie dir deinen Tod. Ja, logisch, ist ja nicht kompliziert, aber das kriegt jeder hin. Und dann sagt er, kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat, da liegt keiner mehr, aber jetzt kommt da hinten, wenn dann die Jünger Jesus begegnen, am Ende vom Matthäus-Evangelium heißt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Schön, oder? Jesus, der sagt, ich bin der Immanuel. Das steht am Anfang vom Matthäus-Evangelium schon. Wie wird er heißen? Wie wird er genannt werden? Immanuel. Was heißt Immanuel? Gott mit uns. Und am Ende sagt er genau das, ich werde bei euch sein. Was heißt das? Das heißt, als du heute Morgen aufgewacht bist, im Bild gesprochen, lag Jesus auch mit im Bett und war, ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Du kannst den ersten Gedanken, ich mache das oft als erstes, dass ich mit dem Herrn Jesus erstmal so den Tag kurz durchgehe. Werde wach und denke mir, was steht heute alles an, Herr Jesus? Worauf müssen wir achten? Ja, bevor ich dann mein Handy schnappe und schaue, ob der Podcast hochgeladen ist oder ob irgendjemand was Blödes geschrieben hat auf YouTube. Irgendwie, das ist so der zweite. Aber ich kann in jedem Moment mit Gott reden. Ich weiß, Jesus ist da. Ich weiß, er interessiert sich für meine Punkte. Da gibt es keine Themen, die zu klein sind. Ich weiß, er ist da als Immanuel, um mich zu begleiten und mich ans Ziel zu bringen. Wisst ihr, was ich fast nicht glauben kann? Es gibt so ein paar Stellen, die ich fast nicht glauben kann in der Bibel, weil sie einfach zu gut sind. Da heißt es an zwei Stellen im Neuen Testament, dass Jesus genau jetzt im Himmel für mich betet. Da denkst du dir, warte mal, warum? Naja, ich lese euch die Stellen mal vor, Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, also Jesus lebt immer, um sich für sie zu verwenden. Also Jesus lebt immer, er ist auferstanden und was möchte er tun? Fürbitte, für dich. Also wenn du wissen willst, was du tun sollst für andere, Fürbitte. Warum? Weil Jesus tut es die ganze Zeit, auch jetzt. In Römer 8 heißt es, wer ist da der Verdamme? So eine Frage, so eine rhetorische Frage, die Paulus gleich beantwortet. Von wem denkst du, dass er etwas Schlechtes über dich sagen kann? Und wahrscheinlich fallen dir sofort 5 Leute ein, wo du sagst, naja, die 5 hätten das Recht aus der letzten Woche. Ist nicht so schlimm. Warum? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Hammer, wir haben, wisst ihr, ich kann es nicht glauben, weil rein statistisch gibt es ungefähr 100 bis 120 Milliarden Menschen in der Weltgeschichte. Davon sind wiederum statistisch etwa ein Siebtel gläubige Christen. Das ist das, was mir die Missionen sagen. So. Das heißt, wir reden von 14 bis 20 Milliarden Christen. Und für alle die nimmt sich Jesus Zeit, also zumindest für die, die leben, ja, die anderen sind ja schon bei ihm, da muss er vielleicht nicht mehr so viel beten, aber für alle die, die jetzt gerade leben, ja, für die Milliarde, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich meine, das ist dann halt außerhalb vielleicht der Zeit, aber er ist es, der sich jetzt für dich verwendet. Wenn du dir die Frage stellst, warum du ans Ziel kommen solltest, dann ist da einmal diese Auferstehungskraft und zum anderen, du hast zur Rechten Gottes einen Fürbitter. Du hast einen, der jetzt für dich eintritt, sich für dich verwendet. Und deswegen kann er völlig retten. Und deswegen gibt es niemanden mehr, der dich verdammen kann. Achtung, wenn Jesus wirklich Herr in deinem Leben ist. Das gilt nicht für Namenschristen. Es gilt nicht für Leute, die so mit angezogener Handbremse halb irgendwie ihr Christsein leben und meinen, das wäre es jetzt. Das gilt für Leute, wo Jesus Herr ist, also Leute, die wirklich den Geist Gottes haben, die wirklich Himmelsbürger sind. Aber wenn du sagst, das habe ich, Jesus ist Herr in meinem Leben, ist doch logisch, dann darfst du wissen, er betet jetzt für dich. So, und dann gilt auch, letzter Punkt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Hebräer 2, die Verse 14 und 15. Weil nun die Kinder, das sind die Menschen, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also richtig Menschen sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Jesus, Gott, wurde Mensch, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Jesus kommt und er schlägt den Tod oder den Teufel mit seinen eigenen Waffen. Da gibt es einen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Der Teufel versklavt Menschen mit ihrer Angst vor dem Tod. Weil Angst da ist, ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, wie lange das hier wird. Vielleicht werde ich krank, vielleicht sterbe ich vorzeitig. Jetzt habe ich wieder einen Nachbarn, der ist mit 46 plötzlich gestorben. Oh, wie lange wird es bei mir noch? Und so weiter. Diese Ängste versklaven Menschen und treiben sie in die Sünde. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich nutze den Tod, um den, der die Macht des Todes hat, zu zerstören. Ich schlage den Teufel mit seinen eigenen Waffen. Und um die zu befreien, Vers 15, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Gott ist ein großer Befreier. Gott ist ein großer Befreier. Wovor haben die Menschen Angst? Vor dem Tod. Übrigens völlig zu Recht. Also für die meisten Menschen, die keinen Frieden mit Gott haben und keinen Freispruch, für die ist diese Angst völlig gerechtfertigt. Der Tod ist der absolute Endgegner. Du kannst ihn nicht besiegen. Und dann kommt einer, der es doch tut. Und der sagt, ich biete dir etwas an. Ich möchte dir diese Angst vor dem Tod nehmen. Ich habe den besiegt, der die Macht über den Tod hat. Und ich weiß, wie ich dich aus dem Machtbereich des Teufels rausholen kann. Ich kann dafür sorgen, dass der über dich keine Macht mehr hat und dass die Todesfurcht geht. Ich kann dafür sorgen, dass der Tod für dich etwas ist, auf das du dich freust. Und wenn du mir nicht glaubst, ich bin jetzt in diesem Bereich, wo man 60 wird. Ich habe angefangen, dafür zu beten, dass ich nicht 80 werde. Nicht, weil es schlimm wäre, okay? Ja? Aber ich für meinen Teil denke mir, ich möchte so lange hier sein, wie ich dienen kann, und dann ist gut. Ich fange jetzt an, für den Abschluss zu beten. Und ich freue mich darauf, Jesus zu begegnen. Ich freue mich zu sagen, Job done, erledigt. Ja? Ich möchte mit Paulus sagen, ich habe den guten Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ja, meinen Dienst getan. Das ist das, was ich mir wünsche. Und deswegen, der Tod hat für die, die Jesus nachfolgen, nichts Beängstigendes. Vielleicht das Sterben, ja klar, also wenn du da irgendwie an so einem Ding hängst, ja, und dann vor dich hin erstickst, das ist schon blöd. Nee, keine Frage, ja. Es gibt Todesarten, wo du sagst, möchte ich nicht erleben. Aber der Tod selber, dieses, und dann, ja, dann bin ich auf der richtigen Seite. Dann werde ich euch alle bedauern. Dann werde ich auf euch runterschauen und sagen, have fun. Ja, also wirklich, das ist, worum, ihr müsst über mich nicht trauern. Wenn ich drüben bin, müsst ihr über euch trauern, weil ihr habt es noch nicht geschafft. Ganz ehrlich, das ist das, was die Auferstehung macht. Sie gibt uns eine Perspektive aufs Sterben, wo du sagst, das geht doch eigentlich gar nicht. Doch, wenn ich weiß, dass der Tod nicht mehr die Macht hat, mich in alle Ewigkeit von Gott zu trennen, sondern gezwungen wurde, wie so eine große Tür zu sein, durch die ich durchgehe, um bei Gott zu sein. Ja, tschack, durch, fini, done. Ja? Genial. So, kommen wir zum Schluss. Wenn die Auferstehung wahr ist, und es gibt ein tolles Buch, und jetzt gibt es eine Werbeunterbrechung.
In der Bibliothek auch selber, erste Tür, zweite Tür, links.
Ganz genau. In der Bibliothek ausleihbar. Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Nein, doch, Josh McDowell ist das. Lest es. Es ist Pflichtlektüre. Man muss es einmal durchgelesen haben. Ich glaube, man kommt nicht in den Himmel ohne, zumindest nicht. Nein, also. Lest es durch, um einfach nur die Historizität der Auferstehung einmal zu durchdenken. Das ist wirklich cool. Oder hört es euch an. Ich glaube, es gibt es auch als Lesung. Aber dann, wenn ihr das gelesen habt, dann geht einen Schritt weiter. Geht bitte einen Schritt weiter und nickt nicht nur ab. Ich weiß und kann irgendwie im Gespräch am Büchertisch erklären, warum ich die Auferstehung für wahr halte. Geht einen Schritt weiter. Letzte Folie. Und nehmt das hier als Realität mit. Die Auferstehung will nicht nur etwas sein, was vor 2000 Jahren Grundlage für unseren Glauben geworden ist. Will nicht nur finaler Sargnagel aller apologetischen Beweise sein, sondern ich lebe, weil es Auferstehung gibt, jetzt schon das neue Leben. Du hast entweder jetzt ewiges Leben oder du hast es nicht. Punkt. Und wenn du es nicht hast, dann besorge es dir durch den Glauben. Sprich mich an, wenn du wissen willst, wie man ewiges Leben bekommt. Dann, mein Leben hat durch die Auferstehung einen Fokus bekommen, klare Ausrichtung auf den Himmel, die Ewigkeit, was oben ist. Ich muss hier irgendwie noch leben. Ja, das ist mir auch klar. Aber es ist ein Mitleben. Es ist nicht, ist kein Leben für diese Welt. Es ist ein Leben in dieser Welt. Ich lebe für etwas anderes. Und nebenbei muss ich Steuern zahlen, ja. Auch mal einen Eheabend vorbereiten oder was weiß ich, eine Predigt oder so, ja. Aber ich habe einen anderen Fokus. Drittens, ich habe Hoffnung. Und zwar mitten im Leid, mitten in schweren Zeiten. Egal, was da auf mich zukommt. Ich darf wissen, da ist eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Das Beste kommt noch. Viertens, in mir wirkt die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn du etwas ändern möchtest, wenn Gott was für dich hat, einen Auftrag, er wird dir die Kraft geben. Fünfter Punkt, zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung. Ist das nicht schön? Du musst Gott nicht mehr beeindrucken. Du musst dir ewiges Leben nicht mehr erarbeiten. Du musst niemanden mehr beeindrucken. Das ist alles schon da. Dann Immanuel. Jesus ist bei mir, jeden Tag, 24/7. Und der letzte Punkt, Angst vor dem Tod. Ich hoffe, dass ihr das alles sagen könnt. Das war gestern. Hat mit meinem Leben heute nichts mehr zu tun. Ihr müsst mich, wenn ich auf dem Weg nach Hause von der Straße abkomme und in die Havel falle und ertrinke, nicht bedauern. Wirklich nicht. Ich habe das bessere Teil erwählt. So, worum ging es mir? Es ging mir um einen ganz simplen Punkt. Wir feiern heute Auferstehung und wir schauen zurück und das ist völlig richtig. Die Jünger schauen ins Grab und das Grab ist wirklich leer. Und die Jünger begegnen dem Auferstandenen und er kann sagen, fass mich an. Ja, ein Geist hat nicht Fleisch und so Zeugs, was man anfassen kann. Ich bin real, gib mir was zu essen. Der ist wirklich auferstanden. Aber der Auferstandene will, dass du heute ein Auferstehungsleben führst. Und dafür ist die Auferstehung da. Und deswegen bitte ich dich, nicht nur zurückzublicken, sondern aus der Bewunderung und aus der Distanz diese Auferstehung zu nehmen und zu sagen, sie ist heute in meinem Leben Realität. Darum geht es. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.